Wir denken, so, wir wollen uns heute Abend ansehen, wer der Heilige Geist ist in der Bibel. Wir denken immer, der Heilige Geist ist irgendwie ein Gefühl oder ist ein Geisteswesen oder ist irgendwie ein Wind oder eine Taube. Aber so richtig untersucht wird der Heilige Geist relativ selten. Und ich habe jetzt das mal eben zusammengeschrieben, wer der Heilige Geist ist und was der für Wesensarten hat und wie man den Heiligen Geist erfahren kann. Und das möchte ich heute Abend mit euch durchsprechen. Ganz am Anfang im ersten Kapitel von Mose, 1. Mose Kapitel 1, da ist schon der Heilige Geist erwähnt. Da steht: Am Anfang schwebte der Geist Gottes über den Wassern. Der Heilige Geist war also von Anfang an dabei. In der ersten Schriftstelle schon findet man den Geist Gottes. Der Heilige Geist ist eine der drei Personen der Dreieinigkeit. Und die Dreieinigkeit wird präsentiert bei der Taufe von Jesus. Wir sehen auch noch vorher in Johannes 4, dass Gott Geist ist. Das habe ich noch eben vergessen. Jetzt bei der Taufe von Jesus in Matthäus Kapitel 3, Verse 16 bis 17, wenn ihr jetzt mal Matthäus aufschlagen wollt. Da ist einer der seltenen Stellen in der Bibel, wo die Dreieinigkeit gleichzeitig erscheint oder vorkommt. Naja, ich lese es jetzt von meinem Blatt. Matthäus 3, Kapitel 16. Jesus stieg aus dem Wasser herauf, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Man sieht hier also Jesus, der getauft wird. Man sieht den Heiligen Geist wie eine Taube herabkommen und man hört die Stimme des Vaters aus dem Himmel sprechen: Dies ist mein geliebter Sohn. Ist also die Dreieinigkeit präsent an einer Stelle und sichtbar. Man soll aber diese Dreieinigkeit nicht rechnen als 1 plus 1 plus 1 gleich 3, sondern mehr als Multiplikation. 1 mal 1 mal 1 ist gleich 1. Die Dreieinigkeit ist also irgendwie sehr schwer für uns zu verstehen. Mein Kind oder meine Tochter habe ich es erklärt wie ein Hühnerei. Und das war eigentlich ein sehr leichtes Bild für die Dreieinigkeit. Ein Hühnerei besteht aus drei Teilen. Das Ei ist aber nur existent als Ei an sich. Also die Schale allein bringt nichts, das Eiweiß allein bringt nichts und der Dotter allein bringt auch nichts. Nur zusammen die drei Sachen ist ein Ei. Und so ähnlich ist es bei Gott auch. Gott ist diese Dreieinigkeit aus diesen drei Personen. Der Heilige Geist ist also kein Zustand oder auch kein Gefühl, was viele Leute denken, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Und die Dreieinigkeit ist auch noch deshalb ein Geheimnis, weil sie zeitlich, räumlich und körperlich nicht begrenzt ist. Wir sind begrenzt in unserem Körper, wo wir jetzt leben in der Zeit, und wir sind auch räumlich begrenzt. Also wir können immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Der Heilige Geist kann, so wie Gott und Jesus, an verschiedenen Orten gleichzeitig sein, kann zu aller Zeit irgendwo sein und ist auch körperlich nicht eingeschränkt. Wir können uns das nicht vorstellen, wir können es einfach nur glauben. Drittens, Gott ist durch den Heiligen Geist auch der Vater von Jesus. In Matthäus 1,18 steht: Maria ist schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Also hat Gott im Himmel als Vater seinen Sohn, der vorher schon existent war im Himmel, nochmal zur Erde gesandt und wurde dadurch dann der Vater von Jesus. Jetzt wollen wir uns anschauen, welche Wesensarten hat der Heilige Geist. Das Wesen vom Heiligen Geist ist identisch mit dem von Jesus und von Gott, dem Vater. Gott beschreibt sich selbst in der Bibel, das könnt ihr mal aufschlagen, im 2. Mose, Kapitel 34. Das hat der Günther gerade am Sonntag erklärt. 2. Mose 34. Da erklärt uns Gott, wie er ist. Und er sagt, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keinesfalls ungestraft lässt. Dies erklärt, dass Jesus am Kreuz sterben musste für unsere Sünden, weil Gott jede Sünde bestrafen muss. Und er hat an unserer Stelle Jesus am Kreuz sterben lassen und dadurch uns Vergebung geschenkt. Den Unterschied kennt ihr schon zwischen Barmherzigkeit und Gnade, weil da kommt drin vor, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Barmherzigkeit ist nicht zu bekommen, was man eigentlich verdient hätte. Das heißt, eine Strafe nicht zu bekommen, die man verdient hätte. Und Gnade ist etwas zu bekommen, was man nicht verdient hätte. Hat sie gerade rumgedreht. Und Jesus sagt noch was, was auch zu dem Wesen beiträgt, in Johannes Kapitel 14, Vers 9. Sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also zeigt auch da, dass die gleiche Wesensarten haben. Also die Leute, die dann Jesus persönlich kennengelernt haben, die konnten mit Gewissheit sagen, so wie der Jesus ist, so ist auch Gott im Himmel. Weil die damals dann gefragt haben, Jesus, ja, erklär uns doch mal, wie ist der Vater im Himmel? Und Jesus sagt, ja, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr auch den Vater, weil der ist ganz genauso wie ich. Also Fazit, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei Personen in einer Gottheit und alle haben den gleichen Charakter und die gleichen Vorsätze und auch Ziele. Im dritten, Römisch 3 hier, das Kommen des Heiligen Geistes. Wie kommt der Heilige Geist auf die Erde oder wie kommt er zu uns? Da gibt es auch in der Bibel verschiedene Stellen. Im ersten Punkt hier, der Heilige Geist wurde durch Jesus Bitte von Gott, dem Vater, auf die Erde geschickt, der für alle Ewigkeit bei uns ist. Im Johannes 14, Vers 16. Das haben wir am Sonntag in dem Lied gesungen. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dieser Beistand heißt im Griechischen Parakletes oder Paraklete und heißt so viel einer, der an die Seite kommt zur Hilfe. Also Jesus sagt, ich bitte den Vater, dass er vom Himmel euch, uns, einen Beistand schickt, weil der Jesus ja aufgefahren ist in den Himmel. Und die Jünger haben gesagt, ja Jesus, wenn du jetzt dann ganz weggehst, dann sind wir ganz alleine jetzt. Und Jesus sagt, nee, sorgt euch nicht. Ich bitte den Vater darum, dass er euch einen Beistand sendet, der bei euch ist als Helfer zu unserer Seite. Und dieser Helfer ist der Heilige Geist. Zweitens, die Jünger mussten in Jerusalem warten, bis sie durch den Heiligen Geist Kraft empfangen hatten, seine Zeugen zu sein. Die Jünger konnten nicht von sich aus rausgehen und dann in eigener Kraft jetzt für Jesus Zeugnis geben oder die Werbetrommel schlagen oder was auch immer. Jesus hat gesagt, bleibt ruhig sitzen, wartet, bis ihr ausgestattet seid. In der Apostelgeschichte 1, Verse 4 und 8 erklärt Jesus das. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht evangelisieren. Das funktioniert nicht. Also wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, der kann nicht anderen Leuten zum Glauben helfen oder das Evangelium weitergeben. Jesus, im dritten Punkt, ist der Täufer, der mit Heiligem Geist tauft. Das steht in Johannes 1, Vers 33. Und dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Also bekommen wir den Heiligen Geist auch wiederum von Jesus. Der vierte Punkt, wo wir noch den Heiligen Geist kommen sehen, ist am Pfingstfest, als der Petrus gesprochen hat. Da waren am Pfingstfest waren alle Jünger an einem Ort beisammen und wurden von dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist diese Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 Stelle. Der Punkt 5, durch die Predigt von dem Petrus kamen an diesem Tag 3000 Leute zum Glauben. Und der Petrus, der war eigentlich ein schwacher Mensch, der hatte vorher Jesus verleugnet und war eigentlich von seinem Gefühl her sich gar nicht würdig, dann überhaupt noch zum Jünger, als Jünger zu zählen oder überhaupt als Jesus Nachfolger zu zählen. Und als Jesus ihn dann gefragt hat, liebst du mich, Petrus? Und da konnte der Petrus, war so beschämt, dass er sagen konnte, also nicht sagen konnte, ja Herr, ich liebe dich, sondern ja, ich mag dich, Herr. Weil er wusste, hat er vorher versagt. Und Jesus hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich, ergabst du mich? Und er sagte, ja, ich phileo dich, also ich mag dich so. Aber er hat es halt nicht sagen können. Aber trotzdem hat Jesus ihn ausgestattet, dass er dann eben mit Heiligem Geist ausgestattet gepredigt hat und mit viele tausend Leute zum Glauben gekommen sind. Die Menge hat den Petrus gefragt in der Apostelgeschichte 2, Vers 37, hat die Menge gefragt, was müssen wir tun, um den Heiligen Geist zu empfangen? Das fragen heute auch viele Leute. Was muss ich tun, um den Heiligen Geist zu bekommen oder zu empfangen? Und Petrus sagt, was sie tun müssen. Er sagt, Buße tun, also bereuen, und sich auf den Namen Jesus Christus taufen lassen als zweites. Und dadurch, das steht dann auch in Apostel 2, 38, dadurch werden die Sünden vergeben und man bekommt die Gaben des Heiligen Geistes. Also Buße tun und sich taufen lassen auf den Namen Jesus. Das spricht eigentlich auch hier ganz klar gegen die Kindertaufe, weil ein Kind oder ein Baby, was, mein gut, wir haben das Thema ja schon lange nicht mehr, aber in der normalen Kirche, evangelisch-katholisch, wird ja ein Baby getauft. Aber hier ist eigentlich der Sinn der Taufe der, dass zuerst einer Buße tut, bereut und dann sich im Namen Jesus Christus taufen lässt. Apostelgeschichte 10, 44, das ist der Punkt 6 hier. Während Petrus redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Die gläubigen Juden, die gerieten außer sich, aus einem Grund, weil die haben gesehen, dass auch die Heiden den Heiligen Geist empfangen haben. Und die Juden, die waren sehr eifersüchtig darauf, weil sie das auserwählte Volk waren. Und die konnten es nicht verstehen, dass jetzt auch die ungläubigen Heiden, dass die auch den Heiligen Geist jetzt empfangen sollten. Im siebten Punkt lesen wir, dass viele Bibelkritiker heute behaupten, dass der Heilige Geist nur damals erschien und dass es den heute so eigentlich nicht mehr gibt wie in der Bibel. Dass das auch mit diesen ganzen charismatischen Bewegungen und Pfingstgemeinden, das sind sie eben dagegen. Und die sagen ja, der Heilige Geist, der ist nicht mehr so am Wirken wie damals im Neuen Testament oder in der Bibel. Aber die wissen nicht oder die glauben nicht, was Jesus zu dem Thema sagt. Denn Jesus selbst sagt im Johannes 14, 16, der Heilige Geist ist für alle Ewigkeit bei euch. Für alle Ewigkeit. Also das heißt nicht nur damals, sondern für alle Ewigkeit heißt für immer. Also ist das auch ein Beweis, dass der Heilige Geist auch heute wirkt und unter uns ist. Wie empfangen wir den Heiligen Geist in Römisch 4? Da finden wir in der Bibel folgende Stellen. Man empfängt den Heiligen Geist und die Gaben des Heiligen Geistes einzig und allein durch den Glauben. Viele Leute meinen, der Heilige Geist kommt, wenn sie irgendwas machen. Also irgendeine Aktion oder irgendein besonderes Gebet. Oder ah, ich kriege den Heiligen Geist nur, wenn ich jetzt auf die Knie falle und da oder wenn ich faste oder wenn ich, was weiß ich, irgendeine Aktion mache. Das stimmt aber nicht. Den Heiligen Geist bekommt man nur durch den Glauben. Und wenn ich glaube, dass ich den Heiligen Geist bekomme, und dann bekomme ich den auch. oder die Gaben des Heiligen Geistes wirken da ganz genauso. Im Galater 3,2 steht, das ist hier Römisch 4,1, habt ihr den Geist aus den Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Fragt da der Paulus. Also haben wir den Geist aus dem Fleisch oder aus dem Gesetz oder aus dem Glauben heraus? Rhetorische Frage, natürlich aus dem Glauben. Galater 3,14 steht, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also wieder durch den Glauben. In Epheser 1,13 schreibt der Paulus, seid auch ihr, nachdem ihr gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also nachdem man hört und gläubig geworden ist, wird man versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der zweite Punkt hier. Die Jünger empfingen den Heiligen Geist an einer Stelle von Jesus, indem Jesus sie anhauchte. Jetzt könnte man meinen, ja, der überträgt sich nur durch Hauch oder durch diese Aktion des Anhauchens. Aber ich finde, das war einfach nur ein Werkzeug, was Jesus benutzt hat, um ihren Glauben da umzusetzen an der Stelle. Genauso gut hätte Jesus auch sagen können, ich schmeiße euch jetzt zu oder ich weiß auch nicht, oder ich spreche jetzt ein Wort oder was weiß ich, was er hätte machen können, egal, oder ich fächle euch jetzt hin mit der Hand. Und so hat er halt die angehaucht und in dem Moment wussten sie, ah, jetzt krieg ich ihn. Und dann haben sie geglaubt, ja, jetzt krieg ich ihn. Und dann haben sie halt so den Heiligen Geist bekommen. Diese Stelle ist in Johannes 20, Vers 22. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 2, 37 bis 41 drückt sich der Glauben folgendermaßen aus. Man nimmt das Wort Gottes an, man bekennt seine Sünden, tut Buße und dann ist das äußere Zeichen des Glaubens, dass man sich auf den Namen Jesus taufen lässt. Das haben wir vorhin schon mal gehabt. Im Punkt 3 hier unter Römisch 4, in der Apostelgeschichte 19, lassen sich die Menschen auf den Namen von Jesus Christus taufen, weil er der Täufer des Geistes ist. Und der Paulus legt beim Gebet die Hände auf diesen Leuten. Und der Heilige Geist kommt dann und sie reden in Zungen. Also es gibt immer mal wieder Stellen, wo dann eben Leute entweder Hände auflegen oder wieder Jesus dann anhauchen. Aber das, denke ich, sind alles nur so Instrumente, dass diese Leute dann ihren Glauben auch umsetzen können. Genauso gut könnten sie auch dann, schwieriger wäre es, wenn sie da stehen würden und sagen, so, du musst das jetzt einfach glauben. Aber so, denke ich, ist es halt ein Instrument zur Hilfe, dass sie sagen, okay, ich lege dir jetzt die Hände auf, komm, ich bete mit dir. Und dann, ja, das ist halt einfach dann einfacher für die Leute oder für einen selbst. Im Punkt 4, es gibt in der Bibel drei Arten, den Heiligen Geist zu empfangen. Diese drei Arten wollen wir uns jetzt anschauen. Im Johannes 14, Vers 17 ist die erste. Da ist die griechische Präposition para. Das heißt daneben oder neben uns. Und da heißt es, er wird bei euch sein und wird in euch sein. Also die erste Art, wie man den Heiligen Geist erfahren kann, ist dieses bei euch sein. Also dieses para von Paraklete, dieser Beistand, der neben uns ist. Das ist die eine Art. Die andere Art hat die Präposition en, also en. Und das bedeutet in uns drin. Und wenn der Geist in uns drin ist, dann überführt er uns von der Sünde. In Johannes 20, 22 steht, dass Jesus, also das haben wir vorhin schon, Jesus sie angehaucht hat und zu ihnen spricht, empfangt Heiligen Geist. Und dadurch hatten sie dann eben den Heiligen Geist drin in sich. Die Jünger. Die dritte Art, wie der Heilige Geist zu erfahren ist, ist die Präposition epi. Und das heißt von oben herabkommen, über uns umschließend oder überströmend, auf jemand fallend, bedeutet das. Also diese drei Arten, wie man den Heiligen Geist erfährt oder bekommt, gibt es in der Bibel. Also para neben, en innen und epi auf einem drauf oder über einem. Diese Stelle von der Epi-Präposition, die finden wir in der Apostelgeschichte 1,8. dort sind, eben ist der Heilige Geist über die Menschen gefallen oder hat sie umschlossen. Unter Römisch 5 wollen wir uns jetzt die Wirkungen des Heiligen Geistes anschauen. Was macht der Heilige Geist eigentlich mit uns? Was bewirkt er? Der Heilige Geist überführt uns von der Sünde. Er ist heilig und er hasst die Sünde. Und er macht uns in liebevoller und sanfter Art auf unsere Sünden aufmerksam. Im Johannes 16, Verse 8 bis 12 steht: Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Da steht auch dann noch erklärt, was das bedeutet. Das ist also allein die Stelle kann man ganze Bibelstunde drüber halten. Johannes 16, Vers 8. Das wollen wir gerade mal lesen. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Im 2. Timotheus 3,16 steht, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Zurechtweisung. Also das ist eine weitere Wirkung des Heiligen Geistes. Und im Kolosser 1,9 steht, dass ihr erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Also was soll der Heilige Geist wirken bei uns? Überführung von der Sünde, die Nützlichkeit zur Lehre, dass er uns lehrt und uns das Wort Gottes erklärt, uns überführt zur Zurechtweisung und erfüllt mit aller Weisheit und in geistlichem Verständnis. Das sind die Aufgaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist leitet unser Gebet mit Gott. In Römer 8, 26 sehen wir, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Das ist auch so eine Stelle, wo man für das Zungengebet herannehmen kann, dass man eben im Heiligen Geist anders betet, als wir normal beten. Weil wir oftmals im Gebet gar nicht das alles ausdrücken können, was wir Gott sagen wollen. Und dann dieses Gebet im Heiligen Geist eben eine Art und Weise ist, die wir normalerweise so gar nicht rauskriegen. Drittens, der Gläubige bekommt die Kraft von Gott, für ihn hinauszugehen. Das ist auch eine weitere Wirkung. Wir hatten das vorhin schon gesehen, dass die Jünger in Jerusalem warten mussten, bis sie ausgestattet waren mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir Kraft bekommen von Gott, um für ihn hinauszugehen und Zeugnis zu geben. Viertens, der Heilige Geist ist unser Lehrer und erinnert uns an das Wort Gottes. Im Johannes 14, 26 steht, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also unser Lehrer und unser Beistand. Natürlich kann man aber erst sich an was erinnern, wenn man das vorher schon mal gelesen hat. Also man kann nicht davon ausgehen zu sagen, okay, das interessiert mich nicht so, das Wort Gottes, das lasse ich, ich lese irgendwas anderes und dann wird mich der Heilige Geist schon dran erinnern. Funktioniert so nicht. Also der Heilige Geist kann uns nur an diese Schriftstellen erinnern, wenn wir die vorher schon mal gelesen oder studiert haben oder gehört haben. Also deshalb ist die Lehre ganz wichtig, dass man das nicht vernachlässigt. Und ich denke, das ist jedem schon passiert von euch, wenn ihr irgendwie mit jemand gesprochen habt und wusstet dann nicht, ah, was soll ich dem jetzt für eine Schriftstelle sagen? Und dann auf einmal, ah ja, genau. Und dann kam genau die passende Schriftstelle dann für die richtige Situation. Also ich denke, das ist eben schon passiert. Und in dem Moment hat euch dann der Heilige Geist erinnert an diese Stelle, die ihr da gerade dann gesagt habt, jemand. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gut, eine Stelle ganz wichtig auch noch in der Apostelgeschichte 6,10, da sehen wir, wie der Stephanus vor dem Hohen Rat redet Und auch da redet er im Heiligen Geist und erzählt die ganze Geschichte vom Alten Testament und so weiter und wie es dann zu Jesus kam. Und da kann man auch sagen, der Stephanus hat das alles im Heiligen Geist geredet, was ihm da alles so eingefallen ist. Erst durch den Heiligen Geist bekommen wir ein Verständnis für die Schrift. Er ist der Geist der Wahrheit. Das steht im Johannes 16,13, dass er der Geist der Wahrheit ist und dass er uns die eingegebene Schrift entschlüsselt, also dass wir die verstehen überhaupt. Das ist auch wirklich so zu sehen, wenn wir vorher, bevor wir zum Glauben gekommen sind, haben wir Bibel gelesen und haben es aber nicht verstanden. Also erst, wo wir zum Glauben gekommen sind, haben Jesus angenommen und mit diesem Glauben den Heiligen Geist bekommen haben, erst dann hat die Bibel für uns Sinn gemacht. Dadurch wissen wir auch, dass wir den Heiligen Geist haben. Wenn wir die Bibel verstehen, wenn die Bibel für uns Sinn macht und wenn das für uns ein lebendiges Wort ist, ist ein Zeichen dafür, dass wir den Heiligen Geist haben. Weil es gibt Christen, die sagen, ah, ich gehe in die Gemeinde, ich glaube an Jesus, aber ach, ich weiß nicht, ob ich den Heiligen Geist habe. Aber das ist ganz automatisch so. Also wenn man an Jesus glaubt und die Bibel ein lebendiges Wort für einen ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man den Heiligen Geist hat. Da braucht man also wirklich da keine, sich nicht irgendwas einreden zu lassen vom Feind. Wo waren wir jetzt? Fünftens, ja. Jetzt kommt weitere Wirkungen vom Heiligen Geist, sind die Früchte, die der Gläubige zeigt, wenn er den Heiligen Geist hat. Und da steht in der Bibel einige Stellen, unter anderem in Galater 5,22, stehen folgende Früchte des Heiligen Geistes. Und daran sollte man eigentlich Christ erkennen. Also jeder, der sich Christ schimpft, sollte eigentlich diese Früchte haben. Weil das heißt, mit dem Heiligen Geist kommt Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, das war's, Enthaltsamkeit. Das sind die positiven Früchte des Heiligen Geistes. Und in Epheser 4,30 steht, was man nicht mehr hat, wenn man den Heiligen Geist hat. Wenn also der Heilige Geist in einem lebt, heißt es, dann hat man folgende Dinge nicht mehr in seinem Leben, automatisch als Folge: Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit. Ich meine, jeder hat irgendwann mal Wut in seinem Leben, aber hier ist wahrscheinlich gemeint, dass das eine permanente Wut oder ein permanenter Zorn ist, wenn jemand verbittert ist und das eben so dann früher in seinem Leben hatte und hat dann den Heiligen Geist, sollte eigentlich sichtbar sein, dass dieser Zorn, diese Verbitterung, diese Wut dann weggenommen ist. Jesus ist auch wütend geworden. Es war aber dann, eine berechtigte Wut, die er dann hatte in dem Moment, weil das, wegen was er wütend geworden ist, sich gegen Gott gerichtet hat oder gegen den Vater gerichtet hat. Oder für die Leute negativ war. Im Sechstens, nur mit dem Heiligen Geist können wir Jesus als unseren Herrn bekennen. Im 1. Korinther 12,3 steht, niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Wenn wir also den Herrn Jesus oder Jesus als unseren Herrn bezeichnen, ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir den Heiligen Geist haben. Siebtens, der Körper eines Gläubigen ist nach der Bekehrung der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, er lebt in uns. Im 1. Korinther 6,19 steht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Und achtens, der Geist Gottes schenkt uns bestimmte Gaben. Und diese Geistesgaben stehen unter anderem im 1. Korinther 12,4. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, steht da. Also diese Charisma oder Gabe, Geschenk. Aber es ist derselbe Geist, der es wirkt. Und jetzt wollen wir uns die Gaben des Heiligen Geistes mal ansehen. In Römisch 6. Für was sind die Gaben da des Heiligen Geistes? Sie sind für den Aufbau und den Erhalt der Gemeinde gedacht. Die Gemeinde, die Jesus unterstellt ist, sollte die Gaben des Heiligen Geistes einsetzen. 1. Korinther 12, 13 und 14. Da wird erklärt, dass die Gaben des Heiligen Geistes nur einen Zweck haben, die Erbauung und Stärkung der Gemeinde. Das größte Manko ist in der Kirche heutzutage, dass der Heilige Geist unterdrückt wird und irgendwie weggeschoben wird oder nicht groß erwähnt wird oder es wird nicht drüber gesprochen oder es wird auch nicht gefordert, diese Gaben des Geistes. Und es werden die ganzen Programme und Veranstaltungen aus eigenem Antrieb herausgemacht und nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes. Zweitens, wir müssen aufpassen, nicht vom Heiligen Geist abzulassen und den Aufbau der Gemeinde im eigenen Fleisch weiterführen. Im Galater 3, 1-5 schreibt der Paulus: O unverständige Galater, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Und dort, denke ich, ist eine große Gefahr. Auch für uns als Gemeinde sollten wir aufpassen mit allem, was wir machen, mit allen Aktionen, die wir starten, ob das jetzt, was weiß ich, Jugendgruppe ist, irgendwelche Feste, Veranstaltungen, ob das, was wir schon gemacht haben, unser Thanksgiving-Essen oder unsere Sonntagsessen oder egal, was wir machen in der Gemeinde, sollte man sicher sein, dass es nicht was ist, was wir aus eigenem Antrieb heraus machen. So nach dem Motto, ach, das wäre jetzt mal eine gute Idee und das machen wir jetzt mal, sondern man soll sicher sein, dass das im Heiligen Geist geschieht. Das ist zwar ein bisschen schwer herauszufinden, aber durch Gebet, wenn man diese Idee vielleicht erstmal in den Gebetskreis trägt oder sie für sich behält und auf einmal hört man was von anderen und wenn man so dann merkt, dass es von verschiedenen Seiten kommt und dann kann man eigentlich sicher sein, okay, es war nicht nur meine Idee, sondern es war auch noch die Idee von 2, 3 anderen und dann kann man schon sehen, okay, dann ist es der Geist, der das führt und leitet. Dann ist es auch so gewollt vom Heiligen Geist und nicht nur aus dem Fleisch raus entstanden. Und so, denke ich, haben die Galater vielleicht in ihrer Gemeinde einfach nicht mehr gebetet und haben nur noch Ideen gehabt und haben so, ach, das machen wir so, das machen wir so. Aber halt nicht mehr diese Sache be- oder durchgebetet und sich nicht mehr führen lassen vom Geist. Drittens, ganz wichtig, die Gaben des Heiligen Geistes sind nur richtig angewandt, wenn die Liebe das oberste Gebot im Herzen dieser Person ist. Der Paulus schreibt ganz klar im 1. Korinther 13, dass alle Gaben nutzlos sind, wenn keine Liebe vorhanden ist. Und die Liebe ist das Wichtigste überhaupt. Weiterer Punkt, nicht alle haben die gleichen Gaben. Man kann also nicht sagen, ja, du bist Christ und dann musst du auch die und die Gabe haben. Zum Beispiel die Gabe der Zungenrede wird oft herangenommen und das heißt, dass man kann nur Christ sein, wenn man die Zungenrede hat. Oder andersrum gesagt, automatisch, wenn du Christ bist und wenn du der Heilige Geist hast, dann hast du auch die Gabe der Zungenrede. Das ist aber nicht der Fall. Und es steht auch ganz klar in der Bibel so drin, dass nicht alle dieselbe Gaben haben und dass auch dadurch nicht alle das Zungengebet haben. Der Geist teilt sie ganz nach eigenem Ermessen aus und die Gaben können auch nicht erzwungen oder herbeigebetet werden. Also selbst wenn ich mir das noch so wünsche, dass ich gerade jetzt diese Gabe der Zungenrede habe will, kann sein, dass Gott sagt, nee, die ist nicht für dich. Ich habe dir so viel andere Gabe gegeben, aber das ist halt nicht für ihn dran. Vielleicht kommt es mal irgendwann später, weiß man nicht. Aber der Geist teilt sie nach eigenem Ermessen aus. Man kann also das nicht selber bestimmen, welche Gabe das man kriegt. 1. Korinther 12, 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Dann fünftens, die Gaben sind in ihrer Wichtigkeit geordnet. Der Paulus beschreibt die Weissagung als die höchste und die wichtigste Gabe für die Gemeinde. Die Zungenrede ist für den Gemeindeaufbau eher Nebensache. Weil die Zungen- und Sprachenrede ist also die reinste Form des Gebets. Und ist da nur gedacht für den eigenen Umgang oder für die eigene Erbauung. Also die Zungenrede hat eigentlich nicht viel in der Gemeinde zu suchen, ist auch von der Bibel nicht in der Bibel so zu sehen, dass die Zungenrede in der Gemeinde als große Attraktion benutzt wird. Sondern Paulus sagt, die Weissagung ist für die Gemeinde das Wichtigste und die Zungenrede ist für den Hausgebrauch. Und da sagt Paulus, ich rede ganz viel in Zungen, aber nur daheim. Für seine eigene Erbauung mit Gott. Und in der Gemeinde, sagt er, ist die Zungenrede dann okay, wenn nicht mehr wie zwei oder drei Leute in Zungen reden und wenn eine Auslegung dabei ist. Und das ist eine eigene Gabe für sich, die Auslegung der Zungenrede. Und da muss dann jemand da sein, der das auch übersetzt. Und ich finde auch, die wichtigste Gabe ist eigentlich immer die, die gerade gebraucht wird. Weil es bringt nichts, wenn jetzt die Gabe der Hilfe gebraucht wird und man hat die Gabe der Zungenrede. Und wenn da einer auf der Straße liegt und betet man dem ein Zungengebet vor, dann wird dem nicht geholfen dadurch. Oder wenn man, was weiß ich, die Gabe der Administration gebraucht wird von der Leitung, und dann bringt es nichts, wenn der Pastor eben nicht die Gabe der Administration hat oder des Pastorenamts, sondern wenn er die Gabe der Hilfsbedürftigkeit hat oder der Hilfe hat. Also es ist, denke ich, immer die Gabe wichtig, die gerade gebraucht wird. Es gibt einige Gaben, sind aufgezählt in 1. Korinther 12 und in Römer 12. Da gibt es also mehrere, zum Beispiel Weissagung, Erkenntnis, Geben, Helfen, Barmherzigkeit, Dienen, Heilen und so weiter. Aber was wichtig ist, dass wir nicht einfach nur auf die Wirkungen gucken vom Heiligen Geist und das nicht überbetonen. Also man soll nicht die Wirkungen überbetonen, sondern den Geber, der diese Gaben gibt und schenkt. Und die Gaben des Geistes sind von Gott geschenkt als Stütze für die Gemeinde, und im Mittelpunkt der Gemeinde sollte Jesus stehen und die Lehre und nicht die Wirkung, weil die ganzen Gaben sind nur Wirkungen, sind Effekte eigentlich, die kommen mit diesem Leben im Geist. Und ich denke auch, dass es falsche Lehre ist, wenn man lehrt oder der Ansicht ist, dass wenn einer eine bestimmte Gabe nicht hat, dass er dann kein vollwertiger Christ ist. Also ich bin auch der Ansicht, dass manche Gaben in einem schlummern, dass man von Gott verschiedene Gaben bekommen hat, aber die nicht immer alle gerade so benutzt oder gebraucht werden. Und dann das eine oder andere dann einfach manchmal so hervorkommt oder dann stärker zum Trage kommt. Und dann ist es mal wieder vielleicht ein halbes Jahr überhaupt nicht gebraucht. Und dann kommt es mal wieder, ist es dann mal wieder gebraucht oder notwendig. Ein bisschen schwer zu erklären jetzt. Sicher ist, dass jeder Gläubige, der Buße getan hat und an Jesus Christus glaubt, zumindest eine Gabe hat. Und das ist die Gabe des Glaubens. Die hat man automatisch, wenn man an Jesus Christus glaubt oder Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, hat man die Gabe des Glaubens. Ein Thema, was auch oftmals unterschiedlich besprochen wird, ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, Römisch 7. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Früher habe ich gedacht, naja, das ist halt, wenn man gegen den Heiligen Geist irgendwas Schlimmes sagt und dann sich über den Heiligen Geist lustig macht, dann hat man gegen den Heiligen Geist gesündigt. Aber die Bibel beschreibt es als was anderes. In Matthäus 12, Vers 31 wird beschrieben, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die einzige Sünde, die Gott nicht vergibt. Und das ist das Ablehnen des Heiligen Geistes, beziehungsweise wenn man die Werke des Geistes dem Satan zuschreibt, so wie die Pharisäer das damals gemacht haben. Der Heilige Geist hat nämlich die Aufgabe, uns zur Wahrheit zu führen. Im Johannes 16, Verse 5 bis 15 steht es. Und Jesus ist dieser Weg, die Wahrheit und das Leben. Also der Heilige Geist soll uns eigentlich zu Jesus führen und uns Jesus zeigen. Das ist Sinn und Zweck, wie Gott sich das ausgedacht hat. Aber wenn wir das dann ablehnen, wenn wir sagen, ach, ich will aber Jesus nicht annehmen und mir ist Jesus egal und ich will diesen Weg nicht einschlagen und ich will diese Wahrheit nicht akzeptieren, die uns der Heilige Geist zeigt, dann sündigen wir gegen den Heiligen Geist, weil wir Jesus nicht akzeptieren und annehmen. Also ist dieses dauerhafte Ablehnen der Bekehrung zu Jesus Christus, ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, was Gott nicht vergeben kann. Und das ist dann eigentlich klar, wenn man Jesus nicht hat, dann ist man verloren. Und das kann Gott auch nicht vergeben, das kann Gott auch nicht ungeschehen machen und sagen, ja, du bist trotzdem gerettet. Nee, wenn einer Jesus nicht in seinem Leben hat, ist er verloren. Und das macht die Bibel halt mit dieser Situation hier nochmal ganz klar.
Du musst aber auch dauerhaft zuschreiben, denn das, wie du es geschrieben hast, ist theologisch auch nicht richtig. Es geht wirklich darum, wenn jemand stirbt und im Tod, nach dem Tod, also bis dahin Jesus nicht angenommen hat.
Ja klar, so meine ich das ja auch.
Nee, es kommt anders rüber.
Wieso?
Also es kommt rüber, als wenn jemand, entschuldige, dass ich jetzt dazwischen gehe, als wenn jemand jetzt das Angebot in der Predigt kriegt und geht raus und sagt, ich nehme Jesus jetzt nicht an. Aber er hat bis zu seinem Tode, ich meine, es kann sein, dass Jesus heute wiederkommt. Also es gibt irgendwann zu spät.
Genau.
Es geht um dieses zu spät.
Ja.
Also du musst das dauerhaft filtern. Dann musst du wirklich das dauerhaft oder bis zum Tod. Weil ich lehne Jesus auch manchmal im täglichen Leben ab. Das ist aber noch gar nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Weil dann wird mir Jesus, wird mir Gott auch das im täglichen Leben nicht vergeben können.
Ja, entweder akzeptierst du ja Jesus als deinen Herrn, du hast dich irgendwann
ja,
bekehrt.
Ja, aber wie oft lehne ich ihn ab im täglichen Leben? Weil ich da gerade mal sein.
Das kapiere ich ja nicht.
Ja, du musst
doch auch so. Lässt du Jesus nicht an?
Entweder du hast dich bekehrt zu Jesus oder du hast dich nicht bekehrt zu Jesus.
Aber okay, das muss.
Es gibt im Römisch 8 hier noch die Möglichkeit, den Geist zu betrüben. Das ist eigentlich das, wenn wir als Christen sündigen oder in Sünde fallen. Und dann kann der Heilige Geist nicht im ganzen Maß wirken, weil es dann trotz unserer Bekehrung nicht zum Lebenswandel gekommen ist. Das heißt, es passiert auch viele Leute, die neu zum Glauben kommen, die bekehren sich, haben Jesus aufgenommen in ihrem Leben, aber schaffen es nicht, ihren Lebensstil umzustellen oder ihr Leben zu wandeln, weil das einfach eine schwierige Sache ist. Man kann das oftmals nicht von heute auf morgen alles ändern. Das ist ein langer Prozess, der eigentlich dauert, bis wir sterben und vor Jesus treten. Dann ist dieser Prozess erst abgeschlossen. Und von unserer Bekehrung bis zu unserem Tod brauchen wir diese ganze Zeit, um unser Leben nach und nach zu wandeln und zu ändern. Und deshalb ist eigentlich auch noch jeder Christ ein Sünder und muss Sünde bekennen, so wie der Johannes im ersten Johannesbrief geschrieben hat. Und wer von sich sagt, er hat keine Sünde, der lebt in Falschheit oder er lebt nicht in der Wahrheit, sondern jeder muss von sich aus sagen, ich bin ein Sünder und ich muss immer wieder neu vor Jesus kommen und es ablegen und bekennen. Auch als Christ. Und eben dieses Betrüben des Heiligen Geistes passiert einfach halt durch unser Menschsein. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, er drängt sich nicht auf. Und deshalb ist es auch für uns relativ leicht, dass wir den Heiligen Geist betrüben, weil wir das oft nicht merken. Der Heilige Geist steht nicht da mit der großen Glocke und klingelt dann und sagt, hallo, du machst gerade da einen Fehler, sondern wir müssen das selbst merke oder selbst ein Gefühl und ein Gespür dafür entwickeln. Der Heilige Geist drängt sich da nicht auf und ist da auch nicht, wie soll ich sagen, naja, gibt uns da nicht so einen Druck oder es setzt uns da einfach nicht unter Druck, sondern will das, dass wir das lernen und dann von uns aus merken und zu ihm kommen. Wir selbst müssen die Veränderung wollen, und unseren Verstand in eine gewisse Situation eben dazu zwingen, dass wir sagen, ich habe jetzt bewusst mich entschieden, dessen das nicht zu tun. Und Gott gibt uns dort dazu die Kraft. Also das steht auch in der Bibel, dass wir die Kraft bekommen von Gott. Das hat er uns zugesichert, dass wir nicht sündigen müssen. Und das ist eben diese Freiheit in Jesus, dass wir zwar sündigen könnten oder können, wir können das machen, wenn wir wollen, aber wir müssen nicht sündigen. Und in Epheser 4,30 steht, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Und in Apostelgeschichte 5,3 sehen wir, wie Hananias und Sapphira einen schlechten Tag hatten in der Kirche, da sie leider nicht lebend mehr nach Hause gekommen sind, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Da sind sie dann gefragt worden, wie habt ihr das Feld verkauft und das ganze Geld? Ja, das ist unser ganzes Geld, was wir da als Erlös hatten, und das hat aber nicht gestimmt. Der hatte halt noch Geld zurückbehalten für sich selbst. Und dann hieß es eben, ja, weil du den Geist Gottes jetzt belogen hast, musst du jetzt sterben. Und dann ist seine Frau noch gekommen, und der ist es genauso passiert, weil die das wusste mit dem Geld. Die hat dann gesagt, ja, das war das ganze Geld, was wir dafür bekommen haben. Und dann musste sie halt auch sterben, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, auf Jesus Christus zu deuten und uns zu ihm zu führen. Und er begleitet uns und rüstet uns aus für den Dienst in der Gemeinde. Wichtig ist, dass der Heilige Geist nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sondern sein Dienst ist es, auf Jesus zu zeigen, weil nur Jesus der Weg und die einzige Wahrheit und das wahre Leben ist. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für dein Wort und für deine Ermutigung, Herr, dass du uns diesen Beistand gesendet hast, Herr, den Heiligen Geist. Und wir danken dir für all das, Herr Jesus, was du uns schenkst und was wir dadurch haben, Herr. Wir bitten dich um Weisheit, Herr, dass all das, was wir gehört haben heute Abend, dass es für uns Sinn macht, dass du uns dein Wort aufschließt und dass wir eine tiefere Erkenntnis und einen tieferen Einblick in deine Wesensart bekommen, Herr. Und auch in die des Heiligen Geistes, Herr Jesus, dass wir das einfach alles besser verstehen können und dass es für uns mehr Sinn macht. Wir bitten dich auch, Herr, dass wir mehr Anwendung finden in unserem Leben dafür, dass wir immer mehr diese Sünde ablegen können oder ablehnen können mit deiner Hilfe, Herr, und dass du uns da einfach stark machst, Herr. Und dass wir uns bewusst sind, dass der Heilige Geist unser Beistand ist, dass er bei uns ist und dass er uns überführen will von der Sünde und dass er uns stärken will und uns begleitet und beschützt, dass uns das bewusst wird, Herr. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns Kraft schenkst, dass wir rausgehen können, anderen Leuten von dir erzählen können, aus freien Stücken, Herr, und dass wir deine Zeugen sein können, ausgestattet von dir, Herr. Und so danken wir dir für all diese Dinge und wir bitten dich für all diese Dinge. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.